Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host David Bauer.
Print ist tot. Hört sich wahrscheinlich ein bisschen komisch an, wenn das ausgerechnet jemand von uns sagt, als Wirtschaftsmagazin. Aber es hört sich auch deswegen komisch an, weil diese Aussage, die vor allem durch die Digitalisierung laut wurde, nur bedingt wahr ist. Zumindest, wenn es nach unserem heutigen Gast geht. Hermann Bleckert von Vendor Kommunikation und Druck hat die goldenen Zeiten vom Print miterlebt, aber auch die digitale Transformation. Er weiß, die beiden Welten schließen einander nicht aus, sondern ganz im Gegenteil, sie ergänzen sich nämlich. Wir sprechen heute über seinen Werdegang mit sage und schreibe über 25 Jahren im Dialogmarketing, wie man bei so viel Veränderungen, die in dieser Zeit stattgefunden hat, selbst am Ball bleibt und wie echte Relevanz in einer Welt funktioniert, die immer schnelllebiger wird. Und damit herzlich willkommen, auch ohne Bier mit den Bayern, lieber Hermann.
Servus und schönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Schönen guten Morgen. Wir starten, wie gesagt, nicht mit dem Weißbier, aber mit 90 Sekunden Wordrap, Gedankensprung. Ich stopp die Zeit und du darfst so viele der Satzanfänge, entweder oder Fragen und Stichwörter, die ich dir zuwerfe, in dieser Zeit beantworten. Ready?
Gut, starten wir.
Let's go.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Am Frühstückstisch, Tageszeitung oder Newsfeed am Handy?
Am Wochenende die Tageszeitung bei einer guten Tasse Kaffee und unter der Woche lieber der Tablet mit dem Espresso.
QR-Code oder handgeschriebener Brief?
Es kommt immer ganz drauf, wofür. QR-Code ist ein pixeliger Schlüssel, ja? Der irgendwas Neues aufmacht. Ja? Kommt drauf an, wo man hin will. Der Brief ist persönlich und schafft Vertrauen.
Masse oder Klasse?
Die Dosierung macht's. An der Stelle vielleicht ein Beispiel.
Ja.
Aber wenn es 90 Sekunden überschreitet, das ist mir wichtig.
Die Zeit nehmen wir uns jetzt, ja.
Ein Haar in der Suppe ist brutal viel. Ein Haar auf dem Kopf ist extrem wenig. Ja. Man muss unterscheiden, worum es geht. Ja. Was will ich wann sagen und wie. Ja. Deswegen, Masse oder Klasse, es kommt auf das drauf an, was ich loswerden will.
Sehr gutes Beispiel. Ein Ratschlag aus deinen Anfangsjahren, der bis heute noch gilt.
Mach deine Arbeit immer so, dass man die vermisst, wenn du nicht da bist.
Ein Mythos über Print, den du gerne aus der Welt schaffen würdest.
Print ist tot. Das stimmt pauschal so nicht. Er hat sich verändert, er hat sich massiv verändert, er hat sich dem Verbraucherverhalten angepasst. Und am Ende geht es darum, was der Werbetreibende draus macht. Ja. Und das ist das Entscheidende. Ja. In der digitalen Dauerbeschallung ist Print, glaube ich, wertvoller denn je.
Einer geht es ja noch aus, obwohl wir die 90 überschritten haben. Personalisierung früher versus heute in drei Worten. Ich frage es deshalb, weil es, glaube ich, ganz relevant ist für unser Interview gleich.
Drei Worte sind schwierig, vielleicht brauche ich vier.
Die gestehe ich dir zu, ja.
Ja. Früher pixelig, monochrom, aufwendig, greifbar. Heute datengetrieben, bunt, extrem bunt, schnell und manchmal auch unverbindlich.
Ja, ich habe es ja am Anfang schon angesprochen, über 25 Jahre Erfahrung. Du hast als Werbekaufmann zu einer Zeit angefangen, als Dialogmarketing noch echtes Handwerk war und zu einer Zeit, in der ich gerade erst mal eingeschult worden bin. Ja,
ist doch schon ein bisschen. Hast du es jetzt braucht?
Aber ich möchte damit meine Frage einleiten, weil es mich wahnsinnig interessiert, ob man sich an diese Anfangszeit noch zurückerinnern kann. Also kannst du dich sozusagen an deinen ersten Arbeitstag erinnern, beziehungsweise was war damals so dieser Vibe, als du da reinkommen bist?
Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern. Zwei Themen. Das eine, glaube ich, muss ich out of record irgendwann auch erzählen. Das zweite ist, ich bin nur in das Büro gekommen mit Teppichboden, der vieles erlebt hat. Man hat es ihm angesehen. Das Fax hat gequietscht. Es ist Papier aus dem Papierfach gefallen, weil es übergelaufen ist. Ordner über Ordner, auf dem Schreibtisch diese Rondo-Karteikarten, vielleicht kennt ihr die noch aus dem, vom Flohmarkt. Also, es war alles Papier. Ja. Es war dunkel, es war düster. Die Röhrengeräte, die Röhrenbildschirme haben brummt. Und dann war ein Leuchttisch, ja, da ist ein Cutter draufgelegt, da ist ein Lineal draufgelegt. Und man hat da quasi Mockups und Dummies gebastelt. Das war so mein erster Arbeitstag, das war so mein erster Eindruck. Damals, ja, als ich losgelegt habe als Produktioner.
Also es klingt ein bisschen chaotisch oder auch so ein bisschen verrucht auch, aber trotzdem auch mit so einer romantischen Seite. War es für dich Liebe auf den ersten Blick?
Da muss man differenzieren. Es gab Projekte, da war ich sofort verliebt und das hat mich begeistert. Und dann gab es wiederum Dinge, die erst im zweiten und im dritten Hinschauen mir die Augen geöffnet haben, was ich damit bewegen kann, was ein gedrucktes Stück Papier auslöst. Ja. Und erst dann dafür gesorgt hat, dass ich sage, da komme ich nicht mehr weg, das ist mein Leben. Das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte.
Ich habe es in der Einladung schon beschrieben, dass du ja praktisch diese goldenen Zeiten von dem, was du gerade ausgeziert hast, miterlebt hast. Aber wir ja trotzdem auch in den letzten, ja, mittlerweile schon über ein Jahrzehnt, diese ganze digitale Transformation miterleben. Ich kann mir vorstellen, dass du beide Welten für ihre persönlichen, also für ihre eigenen Vorteile wertschätzen weißt. Aber wo ergänzen die sich ganz genau? Und gibt es auch Punkte, wo die aneinanderprallen und du merkst, so also richtig vereinbar sind sie dann auch doch nicht?
Also was mir ganz wichtig ist oder wichtig wäre, es zu schaffen, dass man aufhört zu sagen, entweder oder. Verzeihung. Ich glaube, es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, zu sagen, Print und digital. Ja? Also ich verwende beide Kanäle, um für den Verbraucher, der ja im Endeffekt im Mittelpunkt des Geschehens stehen sollte, optimal zu bedienen und mit Informationen zu versorgen. Ja. Und wenn ich jetzt sage, was ist Print? Print ist, da hole ich Menschen ab, die Zeit haben, die Zeit verbringen wollen. Ich würde da ein schönes Beispiel bringen aus der Zeit, als es noch Kataloge gab und als Beiwerk im Katalog den Sammelbestellerbogen. Sammelbestellerbogen, du hast ja gerade gesagt, wird dir nichts mehr sagen.
Ja? Doch, tatsächlich, ja. Ehrlich? Also noch, ich kenne noch früher den Otto-Katalog, Quelle-Katalog, ja, diese Oldschool-Dinger, ja. Aber das war schon, also ich war eigentlich schon die Generation, die mit Online-Shops aufgewachsen ist. Das war so das Letzte, was ich mich erinnern kann, mit dem man noch probiert hat.
Der Sammelbesteller hat Freunde eingeladen und dann haben die miteinander beim Kaffee trinken, bei ein Stück Kuchen, haben die den Katalog durchgeblättert und er hat die Bestellung aufgenommen für Menschen, die entweder nicht selber bestellen wollten oder gesagt haben, das mache ich, weil die Tasse Kaffee und das Stück Kuchen, das gönne ich mir. Ja. Und das war ein Event. Die Leute haben sich getroffen, haben die Bestellung ausgefüllt, haben vielleicht sogar darüber befunden, welche Größe könnte passen. Also das war wirklich ein gesellschaftliches Ereignis. Ja. Diese Zeit, dieses Schnelllebige, das fehlt, glaube ich, den Leuten an heutiger Stelle. Zeitgleich, wenn ich mir digital nochmal anschaue, was bringt digital? Digital ist ich reagiere auf das Konsumverhalten in Echtzeit, mehr oder weniger. Wir haben vorhin ganz kurz über KI gesprochen. Ich kann heute auswerten, wenn jemand zu lange auf einem Bild verharrt, aus welchem Grund auch immer, weil es ihn interessiert oder weil es länger dauert, bis das Gehirn verarbeitet hat, was das Bild zeigt, dann macht der Algorithmus sofort der Logik draus und sagt, jetzt beschall ich ihn mit diesem Bild und mit dem Kontext noch länger. Ja. Das ist das, sagen wir, der Irrglaube an der Stelle. Ja. Ich kann sehr viel erreichen, ich kann schnell, ich kann in kürzester Zeit erreichen. Sie prallen aufeinander, wenn ich es falsch einsetze. Glaube ich, ja.
Vielleicht mal an deinem eigenen Beispiel festzumachen. Wir haben uns da vorher ein bisschen ausgetauscht vor dieser Aufnahme. Du hast mir davon erzählt, dass du selber auf deine Tageszeitung, die brauchst du einfach, oder auch als passionierter Angler und Bergsteiger deine beiden Magazine vom Alpenverein und wo es mit Angeln geht. Ich kann es gut verstehen, weil ich selber als Kulinarik-Fan mir gern Kulinarik-Magazine anschaue. Und das wirkt einfach für mich nicht so, wie wenn ich es jetzt online irgendwo durchschaue. Ich muss es dann in der Hand haben, durchblättern, spüren. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und vielleicht kannst du trotzdem auch beschreiben, wie das dann im Digitalen ist. Also wo merkst du dann im Digitalen, jetzt wird das griffig, jetzt wirkt das auf mich? Also wo sind da die Unterschiede, die du selber wahrnimmst?
Griffig wird es immer dann, wenn ich relevant angesprochen werde. Ja? Es gibt Sigrid Vögele, der Dialog-Marketing-Papst, ja, vielleicht kennt ihn der ein oder andere, hat immer gesagt, das ist ein ganzer, also Relevanz ist einfach zu erklären. Ja. Relevanz ist, wenn ich das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe versende. Ja. Dann habe ich Relevanz, Schrägstrich, Erfolg, Response. Ja. Und wie du gerade gesagt hast, ich lese meine Anglerzeitung, weil ich da mir Zeit nehme, weil das, was da drin steht, mich tatsächlich interessiert. Und wenn jetzt ein digitaler Kanal es schaffen würde, mich so anzusprechen, ja, dass das, was ich hier finde, für mich von Relevanz ist, dann würde ich es auch lesen. Ja. Ich glaube ganz einfach, dass man sich die Zeit zu wenig nimmt, sondern dass man eher, und da waren wir vorhin bei dem Punkt Masse statt Klasse, ja, lieber blase ich da mehrfach am Tag oder öfter in der Woche irgendwelche Informationen raus, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ob ich da jetzt den Leser tatsächlich erreiche. Ja. Und da diese Dauerbeschallung, die führt eher zu Verdruss.
Hast du im Austausch mit Unternehmen, die ihr betreut, das Gefühl, dass dieser Groschen schon gefallen ist, also die Verbindung aus Print und Digitales entscheiden, nicht das Gegeneinander ausspielen?
Teils, teils. Ja. Man sieht es ja sehr deutlich, wenn wir im Dialog mit den Kunden, in den Gesprächen, die ich mit Kunden führe, immer wenn es dann darum geht, dass der Kunde auch mal eine Frage stellt, wie erreiche ich einen Verbraucher? Ja? Oder welche Möglichkeiten gibt es neben der klassischen Ansprache in der Briefzeile, sehr geehrte Frau oder sehr geehrter Herr, sondern das relevante Produkt in den Vordergrund bringen. Und gerade wenn ich mir heute anschaue, die Technologie gibt es ja hier. Früher konnte ich schwarz personalisieren, das war es heute im Digitaldruck, ja, entstehen kaum mehr Kosten, ja, und ich kann voll individuell drucken, Produktabbildungen, ich kann mit Geomarketing darauf einwirken, dem Kunden vor Augen führen, wie nah der nächste POS für ihn ist, wie schnell er mit öffentlichen Verkehrsmitteln von seinem Zuhause zum nächsten Shop kommt. Ja. Das ist alles heute möglich. Kunden fragen danach. Also es ist, wie wir in Bayern sagen, das Zehnerl gefallen, ja, leider noch nicht flächendeckend.
Verstehe. Mir ist eine Aussage, die du vorher getroffen hast, besonders im Gedächtnis geblieben. Du hast gesagt, damals steckte in jedem Exemplar ein Stück Aufmerksamkeit. Jetzt schauen wir uns das an, wie lange die Aufmerksamkeitsspannen heute noch sind, wie schnell wir selber, erwische ich mich auch immer dabei, durchscrollen durch die sozialen Medien. Also wir haben sicherlich ein Aufmerksamkeitsspannenproblem. Ist das überhaupt noch möglich in einer Zeit wie dieser, dass man echte Aufmerksamkeit schafft?
Ja. Definitiv. Wir reden wieder von Relevanz. Wir reden davon, dass wir den Kunden, ich muss mich mit dem Verbraucher beschäftigen. Ich muss mich reindenken in ihn. Ich muss sein soziodemografisches Umfeld ein bisschen durchleuchten. Ja. Ich sage ganz einfach, wenn ich einen Menschen, der im ersten Bezirk Wien, vierter Stock, Hochhaus lebt und ich schicke dem einen Rabattcode 50% auf den nächsten Rasenmäher, dann ist das ein klassischer Streuverlust. Der Mensch braucht keinen Rasenmäher. Ja. Wenn ich dem aber was schicke, sei es jetzt, weiß ich nicht, eine Markise für den Balkon, ja, Wien ist warm, Sonne brennt hin, wäre vielleicht ganz cool, wenn er seinen Balkon beschatten könnte. Dann schaut das schon anders aus. Ja. Also es geht darum, ich muss mich einfach mit dem auseinandersetzen, was ich den Menschen verkaufen möchte, was ich den Menschen mitgeben möchte. Ein sehr schönes Beispiel, auch uralt, so wie ich halt nun mal bin. Ja. Es gibt 5 Möglichkeiten, ein Papier Zweibruch zu falzen. Kennst du die 5 Arten, ein Papier Zweibruch zu falzen? Relativ simpel. Stell dir ein Blatt Papier vor.
Gut, dass wir einen Videopodcast haben, da kann man das genau herzeigen.
Blatt Papier auf hier.
Ja.
Die erste Art ist zu falzen. Einmal, zweimal. Kreuzbruch. Mhm. Kann ich ohne Probleme auch kuvertieren, weil ich eine geschlossene Abzugseite habe. Ja. Sowas kennen ältere Menschen. Diese Art des Falzens kennt ein älterer Mensch, weil er damit auseinandergesetzt wird. Warum? Weil er diese Form des Kuverts auch noch kennt, mit dem Spitzverschluss. Ein Spitzverschluss-Kuvert, wenn ich einem Verbraucher schicke, ab einem gewissen Alter, das schafft es vom Briefkasten in die Küche, weil ich es kenne, weil es konditioniert ist. Ja. wenn ich möchte, dass ich den Lesefluss steuere, wenn ich möchte, dass ein Verbraucher in einer bestimmten Reihenfolge eine Botschaft aufnimmt, dann kann ich das auch über Falzarten machen, indem ich, nehme jetzt den klassischen, kennt jeder, ne? Einmal gefalzt, zweimal gefalzt, ich wickle es ineinander, das ist der Wickelfalz, zwei Bruchfalzen, auch das kann ich kuvertieren, weil es eine geschlossene Abzugsseite hat, wirkt modern, wirkt seriös, fast jede Rechnung kriege ich so. Ja? Also ich kann mit der Art, wie ich Papier verarbeite, schon auch eine Botschaft und eine gewisse Reaktion erschaffen. Eine weitere Art ist, auch die ist nicht ganz einfach zu verarbeiten, ist der Tabernakelfalz. Falze es einmal so rein und einmal so rein. Ja? Ich steuere, ich schaffe gewisse Aufmerksamkeit und Neugierde. Und wenn ich es öffne,
ein Geschenk.
Wie ein Geschenk. Genau, zwei Bruchfalzen. Ja? So, und dann haben wir ganz zum Schluss noch den Parallelfalz.
Schauen wir mal, was dein Blatt Papier noch hergibt nach so vielen verschiedenen.
Der Parallelfalz, also ich falze zweimal den Falz parallel zueinander. Ja? So, und so ein. Auch das verpacke ich komplett. Ja? Da muss ich komplett aufmachen, um was zu lesen. Ja? Genau. Das sind die. Stopp, einen haben wir noch. Einen haben wir noch, den Zickzack-Falz. Der geht also einmal nach hinten und einmal nach vorne. Das heißt, ich habe das Z letztendlich. Genau. Fünf Arten, ein Papier Zweibruch zu falzen und fünfmal kommt die Botschaft anders an. Ja, das heißt, wenn ich heute eine Dialogkampagne plane, wenn ich heute mich mit dem Thema auseinandersetze, muss ich mir, wenn ich Erfolg haben möchte, mich auch mit dem beschäftigen, den ich erreichen möchte. Wer soll das Produkt öffnen? Ja, und wenn er es öffnet, wie soll er die Information aufnehmen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann schaffe ich Aufmerksamkeit.
Ist das auch ins Digitale zu übersetzen? Also da ist es eine sehr haptische Lösung. Jetzt ist das Digitale nicht dafür bekannt, besonders haptisch zu sein. Wie würdest du das da übersetzen?
Ich glaube, dass zunächst einmal der Kanal das Wichtigste ist. Ob einer der vielen Social-Media-Kanäle, vielleicht auch die Einleitung mit einer bestimmten Bildwelt, mit einer bestimmten Tonalität und dann oft weniger reißerisch, sondern fachlich, sachlich sauber aufbereitet. Ja. Dann, glaube ich, kann ich auch dosieren und dosiert Informationen transportieren.
Bleib jetzt mal an dem Beispiel dran, das du vorhin erwähnt hast mit dem Online-Shop, wo man ganz genau sich schon ausrechnen kann, wie schnell komme ich mit welchem Öffi auch zum Shop und wie kommt das zu mir etc. Das ist ja was sehr auf Effizienz getrimmt ist. Das ist auch was ich jetzt eher mit digital verbinde, aus dem Bauch heraus und mit analogen Mitteln eher Emotionalität. Ich glaube, beides hat am Ende schon beides, aber die Tendenz geht eher in die eine und die andere Richtung. Wie wichtig ist es oder wie einfach ist es auch vielleicht oder umgekehrt wie schwer, den Spagat zwischen Effizienz und Emotionalität zu schaffen? Weil am Ende geht es ja darum, dass man eine Botschaft wirklich auch dorthin bekommt, wo man sie haben möchte. Ohne Emotionalität funktioniert es nicht, aber nur emotional anzusprechen, ohne auch die Konversion zu schaffen, ist ja auch zweitrangig.
Ich würde es gerne vergleichen mit einem Musikorchester. Emotionalität, Verbindlichkeit sind so die Streicher, ja, die schweren, die tiefen Instrumente, die da für den Bodensatz sorgen. Und das Digitale ist Percussion, das ist Schlagzeug. Ja. Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich das eine weglasse, es kommt auf die Dosis wiederum an. Ja. Ich glaube, richtig aufbereitet zu sagen, ich trommle und sorge dafür, dass ich die Augen öffne und dann kommt der Bodensatz, der letztendlich die Botschaft in sich bringt. Ja, ich glaube, das macht es so, wenn ich das so aufbereite und mir wirklich Gedanken darüber mache, ja, das eine mit dem anderen vernünftig dosiert verbunden, dann funktioniert es. Ich hoffe, ich konnte die Frage so damit beantworten.
Ja, das ist eine schöne Metapher. Ja, am Anfang, jetzt muss ich mich outen, nachdem du gesagt hast, sachlich und fachlich, habe ich einen sehr reißerischen Einstieg gewählt mit der Aussage, Print ist tot. Wann wurdest du denn zum ersten Mal mit der Aussage, Print ist tot, konfrontiert?
Es ist sehr lange her.
Und noch lebt's, ja?
Ja, genau. Es ist sehr lange her. Also wie du ja in deiner Einleitung gesagt hast, bin ich schon ein paar Tage in der Branche und ich habe die Hochzeit des Versandhandels erlebt, ja, und ich habe auch den Niedergang des Versandhandels erlebt. Und ich glaube, als so die ersten Tiefdruckereien geschlossen wurden, als in Liverpool die 12-Meter-Druckrotation zugesperrt wurde, da ging ein Ruck durch die Branche. Ja. Und da, das war so Ende der 90er Jahre, ja, da ging es dann los mit Print ist tot. Ja. Manche haben dann gesagt, noch nicht ganz tot, aber es riecht schon komisch. Ja. Da ging es eigentlich los. Ja, genau. Und was die Branche dann getan hat, was sie gut getan hat, meiner Meinung nach, das ist, man hat dann nach Lösungen gesucht. Man hat dann nach Alternativen gesucht, wie man das Know-how, die schwarze Kunst, die Menschen der schwarzen Kunst richtig einsetzen kann, besser einsetzen kann, anders einsetzen kann und hat sich dann Gedanken darüber gemacht, Katalog ist das eine, Magazin ist das andere. Warum mache ich nicht einen Magalog, einen Katazin? Ich kombiniere Verkaufsraum und Lebenswelt. Ich verbinde ein Produkt, ich verkaufe nicht nur ein Sofa, einen Hocker, einen Sessel oder eine Lampe, sondern ich packe das in eine Lebensform, ich verpacke es in eine Situation und versuche den Kunden abzuholen. Das hat relativ gut funktioniert, aber hat sich nie ganz durchgesetzt. Aber das, glaube ich, ist ein Grund und das ist auch so, warum Print nicht tot ist, sondern anders.
Wie habt ihr speziell bei Vendo darauf reagiert? Weil trotzdem ja auch der Print-Teil ja doch ein großer eures Unternehmens ist.
Dazu muss ich sagen, dass zu dem Zeitpunkt ich noch nicht bei Vendo war. Aber ich glaube, ich kann dafür die Branche sprechen. Und speziell bei Vendo ist es so, Vendo ist ein unheimlich innovatives Unternehmen und wir sind jeden Tag vor Veränderungen, also wir stehen jeden Tag vor der Herausforderung, neue Dinge oder Dinge neu anzugehen, neu anzupacken und das, glaube ich, macht das Unternehmen aus und macht die Branche aus. Wir sind es gewohnt, ja, mit Veränderungen umzugehen mittlerweile.
Also was ich jetzt so ein bisschen raushöre, ist, dass es eigentlich nie nur um Technik oder eine bestimmte Plattform ging, sondern auch immer so, ja, um ein Gefühl und ein Know-how dahinter. Ja. Ist das ja so auch, wie du es beschreiben würdest?
Absolut. Ich würde da gerne ein Beispiel bringen, um zu zeigen, was ein gedrucktes Stück aus einem machen kann. Ich nehme da gerne die Wundertüte, kennt jeder. Die Wundertüte in Österreich, die Grundidee dahinter ist, ich sammle ein Elektrogerät, das kaum mehr Aufmerksamkeit bekommt, es liegt irgendwo in einem Schubladen, es liegt irgendwo in einem Kastel rum. Ja. Man sammelt es zusammen. Früher noch, als es die Tastentelefone gab, hat man die Edelmetalle rausgelötet und hat die vermarktet und mit dem erzielten Gutes getan. Heute mit den Smartphones stellt sich das Ganze ein bisschen anders dar und man bereitet die Smartphones auf und verkauft sie wieder. Die allererste Aktion war aus Kunststoff, war eine Plastiktasche, Plastiktüte. Ich habe das gesehen und gesagt, na, da steckt so viel mehr drin, das hat so viel mehr an Emotionen, das Produkt, die Idee. Wir machen das Ganze aus Papier und wir sorgen dafür, dass die Akzeptanz hinter dieser Idee, ja, eine ganz andere wird. Ich begleite dieses Projekt nun seit über 20 Jahren, von Anfang an, ja, und es begeistert mich jedes Mal noch aufs Neue, ja, und es zeigt auch, wir haben dann entwickelt, wo können wir das noch machen, mit Schulen, mit Unternehmen, ja, und haben das Ganze weiterentwickelt. Es steckt nicht nur Technik drin, da steckt Emotion drin, da steckt Liebe drin, da steckt Leidenschaft drin, wenn man sich damit auseinandersetzt und es zulässt.
Wenn man das jetzt hört, wie das so mit einer Ö3-Wundertüte, das ist ein bisschen dein Baby, habe ich schon rausgespürt, gut funktioniert im analogen Segment eigentlich eher. Und ich das jetzt mal ganz gemein mit zum Beispiel Newslettern vergleiche. Also wie viele Newsletter werden jeden Tag ausgeschickt, bleiben ungeöffnet oder bekommen kaum Aufmerksamkeit. Ist es ein Irrglaube, dass digital besser ist als Print oder tut man jetzt gerade mit so einem gemeinen Vergleich dem Ganzen auch ein bisschen Unrecht?
Ich habe das eingangs schon gesagt, ich würde nie, oder wir müssen aufhören, immer den beinharten Vergleich zu ziehen. Ja. Denn den kann der eine Kanal nicht gewinnen und der andere auch nicht. Sondern wir müssen uns endlich damit auseinandersetzen, dass das eine die flankierende Maßnahme des anderen sein kann. Und genauso wie eine Wundertüte ein fantastisches, ein wirklich tolles Projekt ist, ja, wird es digital beworben. Es wird nicht nur digital beworben, sondern es wird auch über Radio beworben. Ja? Also ich glaube ganz einfach, man muss die Klaviatur der Kommunikation beherrschen und dann entscheiden, was ist das Basis, was ist der Basiskanal der Kommunikation und wo mache ich meine flankierenden Maßnahmen dazu. Ja? Das glaube ich, das muss uns endlich bewusst werden. Wir müssen aufhören zu sagen, entweder oder. Sondern wir müssen beginnen damit zu sagen, einmal ist eher der Print und das andere Mal ist es eher der digitale Kanal. Und getrieben wird das Ganze von demjenigen, den ich erreichen möchte. Ist es der ältere Mensch, ist es der jüngere Mensch? In welchem soziodemografischen Umfeld bewegt er sich? Ja? Und wenn mir das bewusst ist, ja, dann haben wir auch andere Response-Zahlen.
Dann lass uns lieber über das Verbindende statt über das Trennende sprechen. Ja. Also zum Beispiel über eine Brücke, die ich so wahrnehme, ist ja eigentlich der QR-Code. Weil den QR-Code kann ich zum Beispiel in einem Printmagazin platzieren und wenn ich jetzt gerne, komme ich auf einen digitalen Kanal. Sind das so Brücken, die man braucht? Ist das eine Übergangstechnologie? Oder darf das Print und digital auch einfach koexistieren, ohne miteinander zusammengeführt zu werden?
Der QR-Code ist in meiner Meinung nach eine sehr belastbare Brücke. Und für mich auch, gerade weil er mittlerweile konditioniert ist, es geht ja auch immer wieder am Ende des Tages um den Verbraucher, wenn ich zurückdenke, früher musste man ausführlich erklären, was ist ein QR-Code und was mache ich denn heute damit? Auch die Technologie. Früher musste ich die Kamera aktivieren, um einen QR-Code interpretieren zu können. Heute reicht es, wenn ich die Kamera drüber halte und er weiß sofort, worum es geht. Ich nutze den QR-Code als Zahlungskanal. Ja? Ich nutze den QR-Code, um auf eine Landingpage zu kommen, um auf einer Microsite Gewinnspiel auszuspielen und. Also es ist eine perfekte Brücke. Es ist sicherlich nicht das Ende der Technologie. Da wird's, habe jetzt keine Idee, wird es irgendwann was anderes geben, aber ich glaube, dass der ganz, ganz wichtig ist. Und aktuell am besten geeignet, beide Kanäle zu verbinden.
Nochmal aufs Stichwort Masse, Klasse würde ich gerne nochmal zurückkommen. Würdest du sagen, ist Individualisierung das Ding schlechthin, auf das man setzen muss? Oder darf es schon auch breite Zielgruppen ansprechen?
Ich bin der Meinung, dass wir sind ja alle ein Individuum. Und wenn man mich einfangen möchte mit einer Werbebotschaft, wenn man mich dafür begeistern möchte, etwas, einen Kauf zu tätigen, eine Buchung zu tätigen oder irgendeinen Handel beeinflussen, dann muss man mich persönlich ansprechen. Masse ist was meiner Meinung nach die Individualität nicht wiedergibt und ich höchstens mit der Gießkanne Basisinformationen streuen kann, aber auf gar keinen Fall den Anspruch habe, Reaktion zu erzielen.
Seht ihr als Unternehmen den Trend zur Individualisierung, wie der kommt? Kann man das vielleicht auch messen an Zahlen, Daten?
Definitiv. Also wir stellen schon fest, dass Kunden sich damit beschäftigen, auseinandersetzen. Man muss dazu sagen, und das ist, glaube ich, zu Zeiten der Datenschutzgrundverordnung oder das kommt aus der Datenschutzgrundverordnung. Früher wurde da nicht so genau hingeschaut. Man hat einfach einen riesen Datensatz gehabt und den hat man ausgespült. Da gab es ein Mailing, da gab es einen Polltermin und raus damit. Ja. Durch die deutlich gestiegenen Kosten, was Produktion von einer Werbesendung betrifft und am Ende dann die Kosten, die ein Logistikunternehmen in Gelb aufruft, wenn es um die Zustellung geht, muss man sich genau überlegen, ja, was sende ich aus und was sende ich nicht aus. Zurück zur Frage, Kunden fragen Gott sei Dank auch ganz gezielt zur Individualisierung in sehr interessanter Form, Geomarketing als Beispiel zu nennen, ja, oder Vielfachpersonalisierung oder auch, hört sich trivial an, aber ist so letztendlich. Ich kann dank Digitaldrucktechnologie nach Sexcode unterscheiden. Ich habe in einem Mailing eine feminine, eine maskuline und eine neutrale Gestaltung. Ja? Alles heutzutage möglich. Danach fragen Kunden. Zum einen, wenn es um eine klassische Werbesendung geht, aber auch in Magazinen merkt man immer mehr den Trend. Ein Kundenmagazin, das früher nur dazu da war, Kunden zu informieren, was das Unternehmen, Netzbetreiber oder was auch immer gerade Neues tut, wird immer mehr zum Kommunikationsmedium. Ja, und ich trete in den Dialog, Unternehmer und Konzerne treten in den Dialog mit ihren Kunden, ja, indem sie auf runtergebrochen, sogar auf Stadtteile, ja, genau informieren, wenn es um Nahversorgung geht, Strom, Wasser, Gas beispielsweise. Also wir stellen fest, ja, es gibt die Individualisierung und sie nimmt Gott sei Dank wieder zu, aber sehr spezifisch, sehr spitz.
Weil du die DSGVO angesprochen hast, ist die eher ein Dorn im Auge, wenn es ums Thema Dialogmarketing geht, oder ist das einfach was, worauf man sich grundsätzlich einmal einigen muss, wenn man heutzutage noch zusammenarbeitet?
Ich glaube, das ist eine Selbstverständlichkeit. Das war höchste Zeit, dass es damals kam. Denn der Verbraucher hat ein Recht darauf zu erfahren, was mit seinen Daten passiert. Und Probleme hatten die Unternehmen, die einfach vielleicht nicht optimal aufgestellt worden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Ich glaube, dass es gut war, gut ist und der verantwortungsvolle Umgang mit Daten ist einfach eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Ja, muss sein. Datensicherheit muss sein. Ja.
Wenn ihr als Vendor jetzt in diesem Kontext gelungenes Dialogmarketing für eine Sache bekannt sein wollt oder für was ihr stehen wollt, was wäre das?
Im Kontext mit Datenschutzgrundverordnung?
Nein, oder? Einfach generell im Dialogmarketing, in der Punta Communication. Also was ist das, wofür ihr stehen wollt?
Innovation. Innovation, denn das ist das, was uns antreibt. Wir freuen uns darüber, wenn Kunden nach Dingen fragen, die wir noch nicht anbieten können oder die es so noch nicht gibt. Wenn wir mit dem Kunden eine Lösung erarbeiten, eine Lösung entwickeln, sei es die Kombination aus gedrucktem und digitalem, sei es das Verarbeiten einer Reaktion aufgrund einer vorhergegangenen Aussendung. Das ist, glaube ich, was, wofür Vendo steht: Innovation, Entwicklung und das Vorantreiben des Dialogs zwischen Werbetreibenden und dem Endverbraucher.
Die Frage zum Schluss.
Das passt eigentlich ganz gut, dass du Innovation als Stichwort gewählt hast, weil meine letzte Frage an dich ist nämlich, was du glaubst, wohin die technologische Reise noch führt. Ja, also gibt's was, wo ihr auch, wenn du sagst, es gibt immer wieder Kundenanfragen, die ihr noch nicht decken könnt, dann müsst ihr eine Lösung entwickeln. Gibt's was, was ihr euch selber wünscht, wohin sich das entwickeln darf, diese Reise?
Ja, also ich möchte, und das ist, glaube ich, auch das, die Strategie und das Credo der Firma Vendo, wir möchten als Druck- und Kommunikationsdienstleister der werbetreibenden Wirtschaft zur Verfügung stehen, um relevante Werbung, relevante Botschaft zu produzieren und den Kommunikationskanal zu bespielen. Vendo als Marke steht nicht für Massenware, sondern wir stehen für Individualität. Und darum geht es uns. So wollen wir wahrgenommen werden als ein Partner, der für die Entwicklung steht, der für Innovation steht.
Dann sage ich auf diesem Weg alles Gute an dich persönlich. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deinen Besuch und dass wir uns heute für diesen Podcast zusammen austauschen durften.
Ich sage herzlichen Dank für die Zeit, für die Gelegenheit und als Dinosaurier bisschen über die Vergangenheit.
Nächstes Mal reden wir über KI.
Genau.
Danke, Hermann.
Gerne.